Auch wenn es schwierig ist, glaube ich, dass wir als Gesellschaft in die Richtung doch gehen werden. Und das ist eigentlich, dass es richtig ist, ja, das zu machen. Das ist, was mich motiviert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unserem Podcast für Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Mein Name ist Walter.
Und ich bin Vicky und unser Gast heute ist Alexander Golowerow von GetBulk.
Hallo Vicky, hallo Walter, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein.
Hallo, GetBulk ist ein Online-Service zur Versorgung für das saubere Zuhause durch ein nachhaltiges Mehrwegbehältersystem. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen Alexander. Wir haben immer eine Einstiegsfrage am Anfang, nämlich zum Abholen unserer ZuhörerInnen. Was macht ihr? Wie macht ihr das und wozu tut ihr das, was ihr tut?
Ja, dann starte ich wahrscheinlich mit was. Also was machen wir? Vicky hat das schon auf den Punkt gebracht. Wir haben einen Online-Shop, in dem wir alle Produkte für sauberes Zuhause und für die persönliche Hygiene von regionalen, deutschen, nachhaltigen Marken anbieten. Und nicht wie klassisch, wie man ganz klassisch auch in normalen Drogeriemärkten in eine Einweg-Plastikverpackung kauft, sondern in unseren Mehrwegbehältern, in unseren Metallflaschen, die wir selbst designt haben, die wir selbst ja auch dann wieder in Mehrwegkreislauf zurückbringen. Ja, das ist im Endeffekt die Idee, das ist, was wir machen. Wie machen wir das? Das ist ein bisschen komplexer, da würde ich jetzt ein bisschen detaillierter da reingehen. Also wie sieht es der Kunde? Ja, wenn jetzt der Kunde auf unser Shop geht, get-bulk.de, kann man ganz normal wie in jedem Online-Shop sich Produkte aussuchen, die Marken, die man aus so einem Alnatura kennt oder aus anderen Bio-Läden oder nachhaltig orientierten Läden kennt, wie zum Beispiel Sodasan. Darf ich die Marken nennen?
Ja, klar.
Ja,
okay. Die habt ihr ja auf eurer Seite. Also.
Genau. Wir dürfen die auch auf unserer Seite haben. Wir hatten mit denen das auch alles abgestimmt und festgehalten. Also die Marken, wie gesagt, Sodasan, Almavin, Klar, Sonett, die wir von den Herstellern einkaufen, kann man dann dort bei uns kaufen. Man sieht sofort auch die Flasche, in der dann die Produkte angeboten werden. Und man muss dann auch bei dem normalen Preis, was also wir bleiben auf dem normalen Marktniveau, was die Preise angeht, bieten wir auch pro Flasche einen Pfand, je nach Größe, so ein bisschen 5 € ist das, die dann der Kunde zurückerstattet bekommen wird, wenn die leere Flasche bei uns wieder eintritt. Aber das kommt dann erst. Also zuerst wählt man alles aus, klickt man auf Bestellen, dann kommt bei uns die Bestellung an und dann verschicken wir diese bestellte Flaschen per Post ganz normal dann zu dem Kunden nach Hause. Also die kommt nach Hause, man muss nichts schleppen, nichts aus dem Laden dann nach Hause fahren, sondern es kommt direkt zu dir oder zu dem Kunden. Dann werden die Produkte verwendet, benutzt, die Flaschen werden leer und dann werden die nicht wie normal in Mülleimer weggeschmissen und dann nicht unsere Umwelt verschmutzen, sondern in dem gleichen Karton, also quasi die Bewegung bleibt, ja, man schmeißt etwas, aber nicht in den Mülleimer, sondern in unser Karton zurück. Und dann gehen die zu uns, die Retourschein ist immer dabei, wie auch so bei Sneakers oder nicht in Hemden. Und dann bekommen wir die wieder, die Flaschen, dann werden die wieder gereinigt, neu befüllt und dann gehen die wieder in den Kreislauf zurück. Wir rechnen so mit mindestens 100 Läufen, was eine Flasche können muss, so eine Metallflasche, bevor wir die dann wieder recyceln. Ja, Metall kann man ja gut recyceln. Und somit, dann gehen wir langsam zum Wozu. Wozu machen wir das? können wir unseren Fußabdruck, was Umweltverschmutzung in generell angeht, reduzieren, indem, lassen wir jetzt diese 100 Zyklen als Case nehmen, schmeißen wir keine 100 Plastikflaschen weg, sondern nur eine Metallflasche und wir schmeißen die nicht weg, wir können die wieder einschmelzen, recyceln, wie gesagt. Und ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund dieser Geschichte, dass wir diese weggeschmissenen Flaschen nicht mehr haben wollen. Ja, die Meere, die Flüsse, die Böden nicht mehr verschmutzen wollen, die ganze Plastik verschmutzen, glaube ich, die ganzen Zahlen, wir haben da so ganz viele Pitches vorbereitet für ganz viele Runden. Das weiß ich, ob ich da die Zuhörer mit denen langweilen möchte. Aber ja, Plastikverschmutzung ist ein anerkanntes Problem, glaube ich, und dagegen wollen wir was machen.
Auf eurer Webseite steht, dass jede und jeder Deutsche rund 25 Kilo an Plastikverpackung pro Jahr in den Müll wirft. Und das ist eine riesengroße Zahl, finde ich. Also wenn man das auf die gesamte Bevölkerung rechnet, wie viel da an Müll entsteht. Und ich denke mir das auch total oft, wenn ich Sachen entsorge, wenn ich irgendeine Plastikverpackung entsorge oder auch eine Glasverpackung, wie absurd das eigentlich ist, dass die jetzt für so ein bisschen Inhalt produziert wurde und jetzt zwar irgendwie in die gelbe Tonne kommt, aber trotzdem auch, also nicht alles halt, ne? Und manches passt dann da auch, also kommt da auch nicht rein und so. Aber ich habe mich jetzt gefragt, als du das so erzählt hast, du sagtest 100 Mal kann man die Metallflasche von euch benutzen. Habt ihr bestimmt gemacht, aber ab wann lohnt sich das? Also ab wie viel Mal benutzen, ist das wirklich irgendwie umweltfreundlicher als herkömmliches Plastikprodukt vor dem Hintergrund, dass man die ja auch produzieren muss, die Flasche, und dass man die ja auch mit der Post verschickt und so weiter. Ab wann ist das echt ein guter Impact fürs Klima oder für die Umwelt?
Ja, danke, gute Frage. Wird auch tatsächlich oft gefragt. Nach unserer Kalkulation, wir haben auf CO2 jetzt geguckt. Ja, wir können jetzt nicht, oder mit unseren bescheidenen Ressourcen, konnten wir jetzt, wir haben sehr viel da Zeit und Recherche reingesteckt. Also was jetzt CO2 angeht, sagen wir, dass wir gleich werden nach dem zweiten Zyklus schon, also zweimal umdrehen, dann sind wir gleich. Nach 20 sind wir 50% besser, also die Hälfte des CO2-Fußabdruckes einer klassischen, sagen wir so, Abwicklung, wenn wir nach 20 Zyklen schon besser. Und 100 kommt, wir haben so ein bisschen auch natürlich mit ein paar Annahmen, wir haben jetzt nicht so viel Historie, dass wir auf 100 Kundenzyklen tatsächlich zurückblicken können. Aber wir haben jetzt so ungefähr, ja, was passiert dann, ja, wenn die jetzt 100 Mal hin und her fährt, die wird mal runterfallen, die wird mal auch, Post ist manchmal jetzt nicht so zart und sensibel mit den Paketen, die dann zugestellt werden, vielleicht passiert da auch was. Wir haben die tatsächlich runtergeworfen, einige Male, oder diese Flaschen, und geguckt, okay, was passiert, wenn die jetzt auf Asphalt, auf Fliesen, auf Boden fällt. Und so aus vielen Annahmen und Rechnungen sind wir auf diesen Wert 100 gekommen. Wir wissen aus Benchmark-Unternehmen, sowas genau wie wir machen, gibt es noch nicht, aber es gibt sowas im Lebensmittelbereich. Ich glaube, die heißen Tiefenloop in Berlin, ein Startup, die ähnlich mit Essen machen. Ja? Und die sagen 2000 sogar, garantieren die. Also vielleicht bei Lebensmitteln ist es auch einfacher, weil das nicht so vielleicht oft runterfällt, weil wir dachten, so ein Glasreiniger kann man mal auch runterfallen lassen. So sind wir jetzt auf 100 gekommen, aber auf deine Frage zurückzukommen. Erstes Mal sind wir noch schlechter, zweites Mal genauso gut und nach 20 sind wir bei diesem Wert von 50%, was wir da aus. Aber das ist wirklich eine komplexe Rechnung, die kann jetzt nicht auf einmal aufstellen. So die wichtigen Parameter sind, wie du sagtest schon, Produktion von den Flaschen, sowohl Plastik als auch Metall muss nur einmal produziert werden, Plastik dann 100 Mal. Dann Transport Also wir haben da wirklich sehr komplex versucht, das alles zu simulieren, wie jetzt eine Plastikflasche, die wird in der Regel bei dem großen Hersteller sofort produziert, sofort befüllt und dann zu einem Großhändler gebracht, von einem Großhändler dann zu einer Filiale, von der Filiale dann mit dem Auto oft oder mit dem vielleicht Fahrrad zu dem Kunden nach Hause. Da haben wir auch so einen Mix angenommen, dann von dort aus mit einem Müllabfuhrwagen zu der Deponie. Und dann wird laut Statistik nur 15% tatsächlich aus dem gelben Sack recycelt und 85 wird verbrannt. Und dieses Verbrennen auch 100 Mal ist auch CO2 erzeugend. Ja, das ist dann so die eine Kette und dagegen haben wir unsere Kette hingestellt. Wir sagen, okay, auch einmal produzieren, einmal zu uns liefern, leider lange Strecke zu uns jetzt einmal zu liefern und dann diese 100 Zyklen, wo wir eigentlich nur, auch in Anführungszeichen nur, aber Fußabdruck produzieren, indem wir transportieren. Diese Transporte, ja, die gibt es, aber verglichen mit den normalen Transporten in einem klassischen Retail ist das wirklich keine so große Änderung oder so ein großer Unterschied. Und dann auch einmal am Ende recyceln, ja, am Ende auch einschmelzen, das haben wir auch da reingerechnet. Und diese zwei komplette Ketten, quasi so Life Cycle von einem und vom anderen, aber wie gesagt, in dieser großen Excel-Tabelle abgebildet, mit vielen Annahmen, Statistiken aus unterschiedlichsten Quellen, was jetzt einmal recyceln, was einmal verbrennen, in CO2-Fußabdruck pro Gramm dann ausgerechnet. Und so sind wir dann auf diese Werte gekommen.
Vielen Dank fürs Ausführen. Ich stelle mir das auch nicht trivial vor, wie viele Faktoren da zusammenspielen und das alles eben zu kalkulieren. Aber es leuchtet natürlich auch schon mit gesundem Menschenverstand ein, dass man euer Produkt viel, viel öfter benutzen kann. Was mich zur nächsten Frage bringt, warum habt ihr euch gerade für dieses Material entschieden?
Für Metall, für die Flaschen? Mhm. Ja, gut, auch eine gute Frage. Tatsächlich, wir haben das auch am Anfang lang untersucht. Ich komme aus der Beratung und ich mag so, wenn ich Kunden irgendwas empfehle, Varianten aufstellen und sagen, okay, ich empfehle diese, weil die besser ist als andere. So, da haben wir ähnlich gedacht. Wir haben Glas, Plastik und Metall im Endeffekt miteinander verglichen und Kriterien genommen wie Nutzerfreundlichkeit für so Reinigungsmittel ist Glas zum Beispiel, ja, kann mal runterfallen, dann ist es auch für Wiederverwendbarkeit nicht so gut. CO2-technisch ist tatsächlich mehr oder Hartplastik, mehr wäre Plastik sogar besser als Metall, wenn wir jetzt wirklich nur Fußabdruck uns angucken. Aber wir haben auch eine Anfrage am Anfang gemacht. Wir haben so um die 1000 Flyer verteilt und Online-Umfrage gemacht und so weiter. Und da haben die Kunden uns gesagt, dass die Metall als eine nachhaltigere beziehungsweise eine attraktivere Lösung sehen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann lieber habe ich vielleicht 10-20% mehr CO2, aber dafür mehr Kunden. Und dann gewinne ich im Endeffekt mit mehr Kunden mehr oder beziehungsweise verschwende ich weniger CO2, als ich hätte eine ökologisch gesehen bessere Option, aber die keine, in die keiner glaubt, weil das ist wieder Plastik. Und wir sagen, wir wollen eigentlich überhaupt kein Plastik haben. Und das wäre so ein bisschen Nonsense, ja, von Marketing Point of View, ja, weil das muss ja alles verkauft werden, das ist ja neu, sowas gibt's noch gar nicht. Und deswegen sind wir damals im ersten Schritt mit Stahl, mit Edelstahl sogar gegangen. Und noch ein Argument war Optik, ja, weil nach, sagen wir so, 10 Waschvorgängen sehen die Plastikflaschen doch etwas weniger, so ein bisschen shabby aus. Und Optik ist auch ein Verkaufs- bzw. Einkaufsargument. Und wir wollen später auch aus Online auch in Offline im nächsten Schritt gehen. Und da, wenn das so wenig ansprechend aussieht, dann haben wir das auch als Grund gesehen, das quasi abzustufen. Deswegen sind wir dann jetzt zum Metall in diesem Schritt gekommen.
Also ich muss das kurz nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, die Flaschen und oder die Behältnisse, die sehen echt so viel besser aus als alles, was man im Supermarkt sonst bekommt. Da sind ja immer diese grellen Plastikreiniger und so weiter und die haben mich schon immer im Haushalt auch einfach gestört, also wie die aussehen und dass man das halt irgendwo da hinstellen muss. Die Flaschen von euch sind so schön, dass man sie auf dem Küchentisch stehen lassen kann, zusammen mit dem Wasserkocher und der Kaffeemaschine und es fügt sich gut ins Bild. Also das ist auch nochmal, finde ich, wirklich ein Upgrade. Also abgesehen von dem CO2-Benefit ist es auch einfach ein ästhetisches Argument für euer Produkt.
Meine Frage geht dahin, ihr seid doch jetzt damit im Grunde genommen Logistikdienstleister, ne? Und ich stelle mir das relativ aufwendig vor. Also mal 50, vielleicht 100 Kunden zu bedienen, ist, glaube ich, noch machbar. Aber wie wollt ihr das skalieren? Wie wollt ihr damit umgehen? Also dieses Thema Flaschendistribution und Abfüllen und so weiter. Wie sind da eure jetzigen Prozesse und wie wollt ihr das weiterentwickeln?
Danke, ja, gute Frage. Da hilft natürlich, dass ich aus der Logistik komme. Ich bin in meinem anderen Leben arbeite ich in einer Logistikberatung bzw. Logistikplanung. Und völlig richtig, wir verstehen uns als ein Dienstleister. Wir verkaufen nicht eigene Produkte, vielleicht auch in einer der Ausbaustufen, aber jetzt im ersten Moment die Markennamen auch als ein Multiplikator zu nutzen, ist auch eine der Ideen gewesen. Aufwendig ist es auch, ja, wie du sagst, waschen und wieder abfüllen und Kommissionieren nennt sich das auch professionelle Jargon, ja, also die richtigen Orders, die richtigen Aufträge zusammen zu picken, zusammen zu konsolidieren in eine Behältnis, in eine Verpackung und die dann verschließen, die dann mit Füllmaterial befüllen und dann labeln und dann im Endeffekt auf die Palette und dann geht die weg. Wir haben das sehr detailliert geplant, was ich also ein bisschen beruflich deformatiert machen muss immer. Wir haben natürlich kalkuliert, was das an Mitarbeiter auf diesem Shopfloor, eine Anzahl der Mitarbeiter benötigen würde. Und wir haben das in unserem Gesamtgeschäftsmodell, Businessplan runtergerechnet. Ja, wie viele Mitarbeiter wir bräuchten dann, wenn wir später wachsen, was die Miete angeht, was die Anlagenbeschaffung angeht und deren Abschreibung, was die weiteren Kosten wie Energie, wie Wasser, was wir dann auch ein Faktor dabei, gar nicht so hoch, Reinigungsmittel, um diese Flaschen dann nochmal zu reinigen in einer professionellen Reinigungsanlage, Befüllanlage, ein Mischgerät für, also warum wir auch hier Bulk heißen, ja. Die großen Behältnisse, so ein Kubikmeter, so ein Plastikbehälter, so ein Kubus mit Metallgitter, Befestigung umherum, nennen sich IBC, Intermediate Bulk Container. Bulk heißt so Bulk, ja, so groß, voluminös. Und die Idee ist dann später genau in solchen Behältern die Produkte zu kaufen bei den Herstellern, die dann in diese Flaschen abzufüllen und dann weiter zu vermarkten und Delta zwischen, jetzt zum Skalieren, ja, zwischen dem Einkaufswert in dem großen Behälter und dem Verkaufswert, was Markt gibt, aus dieser Delta bei einem gewissen Anzahl der Aufträge pro Monat wird sich dann auch, also nach, wie gesagt, wie immer, ja, bei Startups, diese Welle of Death, ja, die erste Wachstumsperiode, die man aus eigener Kraft relativ schlecht überstehen kann. Nach einer gewissen Zeit wird sich oder soll sich das Geschäft selbst tragen, weil genau aus dieser Delta, dieser Einkauf zu dem Großhandelpreis fast und dann verkaufen zu dem Markt, Retailerpreis, daraus kann man dann diese Prozesse sozusagen bezahlen und die weiteren Kosten. So, die magische Grenze liegt momentan, wir müssen das jetzt nochmal intensiv revidieren. Wir schließen gerade unsere Proof-of-Concept-Phase ab. Wir haben jetzt die ersten Kunden, wir haben jetzt das, was wir jetzt aus eigener Kraft machen konnten, gemacht. Jetzt werden wir das quasi abschließen, neu unser Business Case nach den Gelernte nach den KPIs, die wir da für uns selbst vorgenommen haben. Also momentan liegt das bei ca. 10.000 Kunden, die wir bräuchten, um dann wieder aus dieser roten Zone in die Schwarze zu kommen.
Ja, 10.000 Kunden, das ist ja durchaus anspruchsvoll. Also das wirkt alles sehr durchdacht, sehr professionell und tatsächlich, wenn du aus der Beraterszene kommst und aus der Logistikszene, dann ist das wahrscheinlich auch alles sehr, sehr schlüssig und gut durchdacht. Wo steht ihr denn? Erzähl doch mal, wenn du sagst, ihr seid jetzt gerade am Ende der Proof-of-Concept-Phase, was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse? Wie geht's weiter? Wie viel Kunden habt ihr gerade und wie plant ihr jetzt die nächste Phase zu gestalten?
So, zusammengefasst. Wir haben unsere Homepage aufgestellt. Also wir haben jetzt ungefähr Anfang des Jahres gestartet. Ende 2021, Anfang 2022. Gegründet, unsere Homepage live geschaltet und so gestartet. Wir sind etwas langsamer, wie wir ursprünglich geplant haben. Dazwischen, also mein Mitgründer, Dima, Dmitri Tschernyshov und ich, wir sind zu zweit, wir haben das zu zweit gegründet, so jeder ungefähr bei der Hälfte, oder genau bei der Hälfte, und haben so bis Mitte, Ende Februar sehr viel Gas gegeben, sehr, sehr stark performt. Dann müssten wir schon eine kleine Pause anlegen. Wir hatten auch, weil ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, sollen wir das platzieren oder nicht. Wir haben auch mit Dima jetzt nochmal lange darüber gesprochen. Dann meine Meinung, wenn wir jetzt nichts zu dem Thema Krieg sagen, das ist auch irgendwie ein Statement. Also das würde ich schon gerne sagen. Das hat uns etwas nach hinten geworfen, weil Dima aus der Ukraine kommt. Er hatte auch viele jetzt nach dem 24. Februar, nach dem Beginn des Krieges, was wir natürlich nur beurteilen können. Ich komme selbst aus Russland. Ich fühle mich relativ schlecht, was dieses ganze Thema angeht. Verstehe das nicht, kann das wirklich nicht akzeptieren und nur schärfst beurteilen oder verurteilen. Hat uns aber im Endeffekt etwas an Zeit und Kraft gekostet, diese Zeit zu überbrücken.
Ja, was ja verständlich
ich
ist.
Natürlich auch mit meiner bescheidenen Kraft versucht, was zu, um auch mit Flüchtlingen zu helfen. Dima war da sehr intensiv damit beschäftigt und erst so ab Mai ungefähr sind wir dann so quasi ein bisschen wieder zu unserem Startup zurückgekommen. Das hat uns so etwas an Zeit gekostet. Momentan haben wir das, was wir in das jetzt zurück zum Startup, ja, das vielleicht kurz abzuschließen, haben wir ungefähr 40 Kunden erreicht. Nicht so viele aus dem Freunde- und Bekanntenkreis, hauptsächlich über Marketingmaßnahmen, die wir dann auch geplant und umgesetzt haben. Und das war so ein bisschen der erste nicht Friends and Family Kunde. Da haben wir tatsächlich eine Flasche aufgemacht. Das ist schon ein schönes Gefühl.
Ja, das glaube ich.
Und unser Plan war 50. Wir sind jetzt bei 40, also nicht ganz. Wir haben aber das, was wir an Budgets hatten für unser Internetauftritt, für SEO, für LinkedIn-Werbung, ist jetzt weg. Da natürlich auch gelernt, wenn du fragst, was sind die Learnings. Natürlich, wir haben am Anfang gesagt, okay, eigentlich kann ja eigentlich jeder, ja, was ist an SEO, das ist ja ziemlich einfach. Ja, haben wir dann einfach selbst gemacht. Dann haben wir gelernt, das Geld geht weg, aber irgendwie passiert nichts. so ein Lessons learned, ja. Wir haben, also das Ziel war für uns, dass wir verstehen, bekommen wir überhaupt Kunden, verstehen die Kunden, unser Konzept, unser Produkt, das kann man schon mit Ja beantworten. Was wir gelernt haben, wir müssen mehr in das Erklären. Das ist schon etwas komplex, auch das Ganze mit das ganze Retour, der ganze Prozess. Wie funktioniert das genau? Ihr habt euch jetzt auseinandergesetzt mit dem Thema. Ja, Vicky, du hast das wirklich mit dem ersten Satz quasi genau auf den Punkt gebracht. Das hat jetzt nicht jeder so zurückgemeldet. Ja, für einige war das schon kompliziert. Wir haben das dann auch live praktisch on the fly, unsere Homepage etwas umgestaltet, etwas vereinfacht, mit Farben gearbeitet, mit anderen Strukturen gearbeitet, dass man das so wirklich etwas einfacher versteht. Aber es ist noch einiges zu tun. Und natürlich, es steht und fällt mit Marketing, mit Vertrieb. Und da haben wir auch einiges gelernt, wie gesagt, was wir vielleicht doch nicht selbst machen sollten, wo wir professionelle oder schon doch professionelle Unterstützung gebraucht haben. Natürlich beim Bootstrappen, wir hatten jetzt einen Investor im Hintergrund, sind die Ressourcen etwas begrenzt. Und man lernt dann auch, die gezielt und richtig einzusetzen. Ja, nicht so, wie man so gewohnt ist in der Beratung, wenn man ein Kundenbudget plant und sagt, hey Kunde, mach das hier und so und schöne, tolle Lösungen, dann ist es teuer. Und manche Kunden haben das und können das gut umsetzen. Wenn man das halt eigenes Geld einsetzt, dann lernt man schon, damit etwas sensibler umzugehen. Das haben wir auch gelernt, ja. Und ja, jetzt ist die nächste Aufgabe, dass wir die Erkenntnisse aus dieser Phase zusammenstellen, dass wir unser Geschäftsmodell, Businessplan überarbeiten und auf die Suche nach Investoren mit dem aktualisierten Pitch, wir haben schon einige gehabt, aber jetzt mit dem aktualisierten, mit den konkreteren Zahlen und belastbaren vor allem Zahlen, die wir jetzt über unser POC nachweisen können, dann nach der Sommerpause auch antreten. Hm.
Ja, das hört sich nach einem Gruß aus dem Gründeruniversum an, was du uns gerade sendest hier. Und insofern vielen Dank für die ausführlichen Insights, die du uns gerade jetzt auch gegeben hast. Das ist ja schon tief gewesen, was du so geschildert hast. Mich würde interessieren, wenn ihr es tatsächlich schafft, auf diese 10.000 zu kommen, was für ein CO2 oder was für eine Verringerung des CO2-Fußabdrucks könnt ihr dadurch erreichen? Habt ihr das ausgerechnet, wo ihr dann steht? Also wie viele Tonnen CO2 wären dann eingespart? Was ist dann der Impact?
Ich habe tatsächlich, also bei den 10.000 kann ich das wirklich dir erst, wenn ich diese Datei jetzt kurz öffne, sagen. Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich die Datei dann finde und öffne, zum Thema 10.000, weil das ist schon, wie du schon sagtest, eine eher größere Nummer. Und vielleicht das so kurz mit dem Thema, wie soll das denn weitergehen, verknüpfen. Generell auch als ein Learning aus der Phase konnten wir feststellen, dass wir schon Richtung Offline gehen müssten. Ja, dass wir über Online, das wächst zwar, es ist ein Trend, es ist eine Tendenz, dass es in die Richtung geht und auch gehen wird, aber die große Mehrheit der Kunden kauft, weil das immer schon so war, sozusagen zu Fuß, ja, in den Drogeriemärkten. Und wir sind der Meinung, dass wir ohne groß das Konzept verändern zu müssen über die, ich nenne es Drogeriemärkte, egal welcher Name da oben steht, über die dann an einen viel höheren Anzahl der Kunden kommen könnten, was jetzt uns unser bescheidener Online-Auftritt mit sich bringt. Also ich habe jetzt hier die Tabelle geöffnet. Ich sehe, wir haben jetzt für eine normale Flasche 600 Gramm gerechnet für eine normale Flasche. Wenn wir jetzt bei diesen 50% bleiben, bei 300, dann sind wir 300 mal 10.000, haben wir 3 Millionen Gramm, was dann 30.000 Kilo, also 30 Tonnen an CO2 bedeuten würde. Das wären so bei diesen 10.000. Und das monatlich, weil wir rechnen so einen Zyklus ungefähr im Monat.
Ja,
weil
monatlich,
diese Flasche ist so ungefähr einmal im Monat wird die leer. Manche mehr, manche weniger sollen. Waschmittel zum Beispiel geht relativ gut. Handseife zum Beispiel geht relativ schnell, ja, was man dann so in dem Waschbecken stehen hat. Aber manche dann etwas länger, so ein Bodenreiniger vielleicht etwas langsamer. So im Durchschnitt denkt man so ungefähr einen Monat.
Ich würde gerne auch noch was fragen zum Thema Sortiment und auch wie schwer oder leicht es ist, dafür wirklich dann Anbieter zu gewinnen? Also diejenigen, die ihr habt, die Partner, sind die Freunde, also das sind ja jetzt auch diejenigen, die in einem Kontext vielleicht eher ökologisch bewusst der Kunden sich präsentieren ohnehin, aber wie leicht oder schwer ist es denn, so an die großen Marken ranzukommen? Wollt ihr das überhaupt? Wollen die Marken das? Und welche Erfahrungen macht ihr da?
Gute Frage. Ja, das ist tatsächlich nicht einfach. Also wirklich bahnbrechend war tatsächlich der erste, mit dem wir da, ich würde jetzt keine Namen nennen, ja, weil nicht, dass die anderen Partner sich dann irgendwie beleidigt fühlen, wenn die das jetzt dann hören würden. Aber tatsächlich, das zu bezeugen, ein Erster hat irgendwie so gesagt, war so ein bisschen abenteuerlicher drauf und nach nicht so vielen Runden konnten wir ihn überzeugen. Bei den anderen hat das wirklich sehr gut gezogen, dass jetzt einer schon da ist und hier gucken wir auf der Homepage und hier und wir machen das schon mit ihm und man kennt sich natürlich also auch als Wettbewerb über die Unverpackt-Läden. Das ist auch so ein bisschen der Ursprung unserer Idee, die Unverpackt-Läden. Und aber das war schon mit relativ oder viel Überzeugungsarbeit verbunden, weil das ist neu und natürlich verstehe ich auch, dass die Hersteller ein gewisses Risiko sehen, eigenen Namen, eigene Marke mit einem unbekannten Prozessvorgehen verbunden zu sehen. Und aber trotzdem hat es dann bei den 5, an die wir sehr dankbar sind, dass die mit uns zusammenarbeiten, ja, dass die in uns glauben, in das Konzept glauben. Was auch etwas geholfen hat, es gibt ein ähnliches Konzept in Amerika, in den US, Loop heißen die. Und die arbeiten tatsächlich mit den Großen, die arbeiten so wirklich mit Großen, die sind aber vom Konzept her etwas anders. Die geben das alles eher so an die Hersteller ab und spielen quasi nur eine Homepage, was die mittlerweile auch beschlossen haben. Ja, und wir haben gedacht, wir versuchen eher über diese nachhaltige Schiene, über die mittelgroßen, ja, auch deutschen Hersteller, dass wir jetzt nicht wieder so über See transportieren, was auch keinen Sinn macht. Ja, also das hat funktioniert. Mit den Großen hatten wir auch ein paar Gespräche, ein paar Versuche. Das war natürlich auch logisch, auch nachvollziehbar mit größeren Skepsis verbunden, weil die natürlich auch ganz andere Mengen einfach haben. Und wir können zwar rechnerisch nachweisen, ja, dass es alles so ungefähr funktioniert, aber das ist schon eine gewisse Weise wirklich eine massive Investition auch dann, um so Prozesse für diese großen Mengen umzustellen. Und so groß sind wir noch nicht, um den überzeugend dann darzustellen. Da haben wir jetzt, wie gesagt, nur ein paar Gespräche geführt, haben so ein bisschen Energie und Flow aufgenommen, die Atmosphäre, und gesagt, okay, da sind wir noch, da müssen wir vielleicht, wenn es dann so in 2 Jahren den Stand erreicht hat, was wir da planen, dann Kontakte sind dann da, dann können wir nochmal ein Gespräch suchen.
Ich würde gerne, nachdem wir ja sehr stark auf das Geschäftsmodell eingegangen sind, auf das, was ihr vorhabt, auf das, was der Impact auch ist von dem, was ihr tut, nochmal auf deine persönliche Motivation eingehen, Alex. Also du bist Berater, du bist Familienvater von 2 Kindern auch und du könntest einiges anderes auch tun. Wieso tust du genau das und vor allem, wie bist du darauf gekommen? Ich meine, hunderttausende Menschen denken darüber nach, dass es Quatsch ist, so viel Plastikmüll zu verbrauchen und trotzdem gründen sie nicht so ein Unternehmen. Warum du?
Ja, schon wir. Ja, das ist nicht nur du.
Warum ihr?
Das hat so tatsächlich so die zwei Hälften. Dima, der Mitgründer, der hat nur gegründet. Das ist schon sein 5. Unternehmen. Er produziert jetzt noch auch als sein Hauptjob handgemachten nachhaltigen Seifen und auch andere Körperpflegeprodukte. Und bis jetzt hat er auch viel mit Unverpacktläden zusammengearbeitet oder für die dann produziert. Das waren seine Kunden. Daher hat er Markt- und Produktkenntnisse, was ich jetzt im letzten Jahr auch etwas aufgebaut habe, oder 1,5 Jahren, aber jetzt kann ich mich mit ihm nicht messen natürlich, hat diese unternehmerische Spirit, Motivation, Funke, die er auch an mich so ein bisschen rübergeworfen hat. Und auch die Idee ist auch von ihm. Ja, er hat die ursprüngliche Idee immer, wir haben wirklich schon, kennen uns seit 5 Jahren ungefähr, immer wieder darüber gesprochen, dass es halt, wie du sagst, Quatsch ist und schade. Und so, das ist so sein Teil gewesen. Und mein Teil ist tatsächlich eher mehr operativ, eher logistischen Prozesse verstehen, geschäftlicher. Ich bin jetzt auch in der Führung bei meinem Unternehmen. Daher muss ich mich auch mit sehr vielen unternehmerischen Themen auch beschäftigen. Ich bin auch mittlerweile Partner geworden, auch so, was die gesellschaftlichen Teile angeht. Und das hat sich so zusammengefügt. Und aus dieser Kombination haben wir auch da die notwendige Kompetenz als Summe dann auch gesehen. Und warum überhaupt, ist tatsächlich, je mehr wir uns da in dieses Thema vertieft haben, je mehr du da liest, was da tatsächlich passiert mit dem in der Welt, mit dem Mikroplastik, was jetzt mittlerweile überall ist, ja, in jedem Fisch, wahrscheinlich bald auch in jedem Tier, in der Luft, im Wasser, in den Meeren, es ist echt erschreckend, was wir alle nicht wissen eigentlich, ja, wir als Gesellschaft, was wir da draußen mit unserer Erde machen. Und erstmal war das eher so geschäftlich orientiert, ja, okay, interessant, wir gucken, wir probieren. Und wie gesagt, je mehr ich da das Buch quasi aufgemacht habe, wenn ich da so ein bisschen allegorisch beschreibe, desto mehr bist du davon überzeugt, du musst da was machen, weil, ja, die Kinder, die müssen dich irgendwie weiterleben. Und ja, das vielleicht so, was ich wirklich so sehr schön fand, mit dem Inkubator. Wir waren ja auch Teil der Impact Factory in Duisburg von Antropia GmbH. Ich glaube, Kontakt kommt ja auch, ja, von Dirk.
Genau, bei Dirk.
Genau, die haben uns da auch aufgenommen. Wir waren da auch ein halbes Jahr mit dem Batch 5, mit anderen Kolleginnen und Kollegen da. Und die nennen das enkelfähige Zukunft von Haniel. Haniel ist ja das große Unternehmen im Hintergrund, was diese Initiative unterstützt. Und ich finde es auch als Logo, ja, nur sinnvoll, weil, ja, wir sind, weiß ich nicht, als Menschen hier 100, 200, 300, 400.000 Jahre auf der Erde und haben das in den letzten 100 geschafft, das zu dem Stand schon zu bringen. Und was dann in den nächsten 200, 300 Jahren passiert, ist eher so gerade quasi so Wechsel, was wir jetzt noch was machen können, ja, dass die Erderwärmung, das kommt, diese ganze Zahl, da müssen wir jetzt sonst nicht in Details vertiefen. Aber das motiviert natürlich schon, ja,
wenn ich da unterbrechen darf, das klingt alles relativ rational, Alex, das klingt alles vernünftig. Mir geht's noch so um den Tipping Point bei dir. Also, was war der Auslöser? Habt ihr irgendwie so ein Gespräch gehabt, wo ihr gesagt habt, hey, also bei Vicky und mir zum Beispiel für den Podcast war das so, dass wir in Berlin beim Bier zusammengesessen haben und irgendwie das Thema auf den Tisch kam. Ich glaube, Vicky hatte das irgendwie vorgeschlagen und das war so ein Samen gesetzt, ja, den wir dann zwar später dann aber doch aufgegriffen haben, aber das hat irgendwie gewirkt. Gab es so ein Momentum bei euch auch?
Wir waren oft, also wir haben ähnlich ältere Kinder, die Tochter von Dima und mein älterer Sohn, die sind jetzt beide 5, und wir waren oft auf dem Spielplatz einfach zusammen, zu viert. Und immer wieder dann auch über dieses Thema, er hatte Dima damals noch so ein bisschen andere Idee, das mit Lebensmitteln zu verbinden und dann quasi nach Hause zu kommen und dort irgendwie so die Nüsse abzufüllen, dann direkt dann einem oder einer Hausmann, Hausfrau. Und ich fand es irgendwie so, weiß ich nicht, Lebensmittel, schwierig, kenne ich mich gar nicht damit aus. Und dann sind wir so ein bisschen weiter über alles Mögliche und dann kamen wir zu dem Thema und irgendwie hat es so auf diesem Spielplatz so geklickt, ja, dass sie sagen, okay, macht keiner, ist nicht so ein mega sexy Produkt, was sehr umkämpft ist und wo jetzt alle uns dann auseinandernehmen, wenn da irgendwas jetzt nicht so funktioniert. Also etwas toleranter der Produkt und auch die Kundschaft, wenn da jetzt vielleicht nicht perfekt und vielleicht da gibt es irgendwo einen Tropfen oder die Flasche sieht jetzt nicht neu aus. Aber jetzt beim Bodenreiniger, so what, ja, aber ich habe halt ein gutes Ziel da, ich verstehe, warum ich das mache und so schlecht sieht es natürlich auch nicht aus. Und dann so gründen Grund nach Grund, Argument auf Argument und dann haben wir das irgendwie so gebildet, in, weiß nicht, in 10 Minuten ein Gespräch und gesagt, ja, dann lass uns das halt machen. Und haben so, okay, und dann haben wir das halt wirklich ab dem Moment gestartet.
Ja, genau, das meinte ich, cool.
Und wie läuft das bei dir, dass du, weil du bist ja jetzt noch Geschäftsführer woanders.
Mitglied der Geschäftsleitung, nicht Geschäftsführer.
Achso, ja. Entschuldigung. Mitglied der Geschäftsleitung und wie organisierst du dich, dass das beides funktioniert?
Ja, die große Last trägt natürlich Dima, was jetzt so, er ist da viel flexibler in seinen Stunden, weil er da mehr oder weniger selbst, er ist nicht alleine in seinem anderen Geschäft, aber er kann das sehr flexibel organisieren.
Ist er auch Berater?
Nein, er produziert ja die Seifen. Er hat eine kleine Werkstatt.
Okay, also er ist Unternehmer
auch. Genau, er hat eine kleine Werkstatt und was wir am Anfang auch so als unser Base da ein bisschen verwendet, konnte dann Teil davon so ein bisschen abgegrenzt. Als wir diese Impact Factory Geschichte hatten, da habe ich jede zweite Woche 2 Tage Urlaub genommen, habe es dann dort gemacht und für wichtige Termine dann auch aus Zeit genommen und natürlich viel so Wochenenden oder zweiter Schicht Abstimmungen abends, was wir auch, kennst du wahrscheinlich auch, wenn du auch Gründerin bist, das darf man nicht unterschätzen. Das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt am Anfang. Das ist schon verdammt viel Arbeit, was da auf einen zukommt. Hat funktioniert, weiß ich nicht, ob ich in der gleichen Situation das nochmal machen würde. Da würde ich vielleicht ein bisschen mehr Freizeit mir schon einräumen. Aber das einmal anschieben, das hat jetzt geklappt. Jetzt müssen wir schauen, wie es dann weitergeht, je nachdem, was so diese Investorengespräche mit sich bringen, wie intensiv oder wie klein wir dann weitergehen würden. Das ist dann so ein bisschen noch davon abhängig. Aber 2021, in dem das Ganze dann vorbereitet wurde, ja, weil wir haben dann gestartet und da war eigentlich schon mehr oder weniger alles da. Also das Ausführen jetzt, wenn schon alles da ist, das ist ziemlich okay, ja, in den bescheidenen Volumen, was wir haben. Aber dieses Ganze am Anfang mit dem Homepage, den rechtlichen Fragen zu klären, mit den Herstellern da Kontakte aufzunehmen, die Sachen zu beschaffen, die Flaschen zu beschaffen, das war eine Epopee an sich. Design natürlich, ja, das danke ich schön, ja, das sieht gut aus, sehen wir auch so, aber das zu designen, das passiert auch nicht so danach. Ja, da gab es auch einige Schleifen. Und also war ein spannendes Jahr.
Es gibt ja diese Regel, wenn man will, dass was erledigt wird, dann gibt man es jemandem, der viel zu tun hat. Damit habe ich mich immer getröstet. Naja.
Okay, das hat mich, ja.
Ja, ich habe aber noch eine ganz andere Frage, auch die jetzt vielleicht auch ein bisschen unerwartet kommt, aber... Also ich hatte heute tatsächlich so eine leere Verpackung Bodylotion in der Hand und dachte dann auch wieder, soll ich das jetzt ausspülen und in die gelbe Tonne oder einfach direkt in den Restmüll? Was mache ich damit? Ist es jetzt, wenn ich da Wasser für verschwende, das Ding auszuspülen und es geht auch gar nicht so leicht auf etc. Also immer diese qualvolle Frage, was macht man mit diesem ganzen Müll? Und ich habe mir irgendwie total oft schon gedacht, warum wird es eigentlich nicht von der Politik vorgegeben, dass man wiederverwendbare Verpackungen nehmen muss? Also an die Hersteller, wenn die vielleicht irgendwie das Bottleneck sind in der ganzen Geschichte. Sind sie ja jetzt nicht unbedingt, ne? Haben wir jetzt auch gehört. Aber wie siehst du das? Findest du nicht, da muss auch irgendwie, also nimmst du die Politik in die Pflicht oder findest du, das muss komplett der Markt regeln? Oder wie stehst du zu dem etwas off-topic-Thema?
Also ich fände, wenn das tatsächlich politisch etwas klarer, also ob das Mehrwertverpackung, das ist eine der Möglichkeiten, die wir haben. Es gibt aber auch viele, viele andere. Man kann mit viel arbeiten. Ja, man kann über viele Themen nachdenken. Man kann steuerlich was machen. Ja, wenn man CO2 verursacht, dass man dann auch dafür auch gerade stehen muss. Das fängt aber natürlich sehr komplex sofort an zu werten, weil da sind dann nicht so populäre Maßnahmen, die dann mehr Geld kosten, die dann im Endeffekt uns dann auch mehr Geld kosten, weil die Hersteller werden das ja alles auf uns abrechnen oder bei uns abrechnen müssen, weil wo sollen die dann sonst Geld herholen? Und dann wird Politik wieder weniger populär, wenn die sagt, okay, jetzt wird irgendwas uns, für uns was teurer werden. Und langfristig gesehen, definitiv, und ich glaube, da wird auch was kommen, was jetzt auch mit normalem Pfand passiert ist. Das ist ja auch nicht so lang her, als sie Pfand haben. Und das war auch im Endeffekt eine politische Entscheidung, die dann geführt wurde, dass das jetzt auch gesetzlich ermöglicht wurde und dass das jetzt funktioniert. Und für Produkte nicht aus dem Lebensmittelbereich, also physisch oder so von der Produktgestaltung sehe ich überhaupt keinen Grund, warum das dann nicht funktionieren kann, weil Lebensmittel sind ja schon sogar sensiblere Produkte wie Waschmittel oder Reinigungsmittel oder Seife. Ja, was kann man da mit der Seife wohl falsch machen? Aber ja, ist noch nicht da. Aber ich würde schon begrüßen, wenn da, ne, und ich glaube, es wird langsam auch in die Richtung gehen. Wir sehen das schon jetzt beim Lebensmittel, ja, dass die schon da begrenzen, diese Lieferdienste oder Mitnahme, Verpackungen, dass die da schon etwas verschärft werden. Wir kennen das ja mit Strohhalmen und so weiter. Ich glaube, so, man muss sich dann damit beschäftigen, ja, man muss sich da dem Thema etwas widmen. Da erzielt man wahrscheinlich nie sofort riesige Fortschritte, aber langsam ernähren sich ja Eichhörnchen und Städte, Tropfen holen Stein. Das sind schon alles so Maßnahmen, die sinnvoll wären, ja, und die uns dann schon für langfristige Sicht was bringen würden.
Apropos steht der Tropfen höhlt den Stein und langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Was motiviert dich, weiterzumachen, selbst wenn es langsamer läuft als geplant, wenn ihr mehr Fehler macht als gedacht, wenn neue Unwägbarkeiten wieder reinkommen, das Zeitliche irgendwie kaum zu bewältigen ist? Was motiviert dich? Was bringt dich immer wieder auf den Punkt, ich mach weiter?
Gute Frage, wirklich. Also so richtig, ich habe mich dass es halt gar nicht klappt, noch gar nicht so richtig beschäftigt, weil ich schon in das Thema glaube. Ich sehe da einfach auf Papier in dieser Excel-Tabelle, die ich gerade vor Augen habe, wo ich gerade diese Gramm gerechnet habe, den Mehrwert von dem Thema. Und auch wenn es schwierig ist, glaube ich, dass wir als Gesellschaft in die Richtung doch gehen werden. Und dass es richtig ist, ja, das zu machen. Das ist, was mich motiviert. Und das andere ist genau dieses Unternehmerische. Das ist normal. Das ist in the game, dass man Fehler machen wird, dass man mal tatsächlich drunter leidet, dass man auch schlechte Tage hat. Das ist so ein bisschen wie Schaukeln, ja. Und dann dafür gibt's dann sehr schöne Tage, wenn doch was läuft, wenn man doch irgendwelche schöne Aufträge bekommt oder erfolgreiche Termine hat oder ihr sein Stipendium bekommt oder irgendwas Nettes passiert oder so ein Podcast wie heute. Das ist auch eigentlich ganz nett, ja, das ist auch was Motivierendes. Und das ist, wie gesagt, das gehört zu diesem ganzen Prozess, zu diesem Konzept anders, wie jetzt gerade bei dem, das ist meine erste Erfahrung. Ich habe davor nur als Angestellter gearbeitet. Da gibt es natürlich auch Ups und Downs, aber man hat nicht so das Gefühl, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt begraben wir das alles, machen da einen Deckel zu und dann gehen wir alle nach Hause und sehen uns immer wieder. Solche Tage oder Abende gibt es auch. Aber wie gesagt, haben wir von Anfang an, weil Dima das schon nicht zum ersten Mal macht, der sagte, ja, das wird passieren, das ist normal, das ist so. Aber dann gibt es auch, wie gesagt, bessere Tage.
Sehr schön. Also das ist ja schon eine Weisheit, die diejenigen, die das anhören, gerade mitbekommen von dir. Wir haben eine Tradition in diesem Podcast und zwar fragen wir immer nach drei Weisheiten. immer nach dem Vorbild der Abschlussrede von Steve Jobs vor Stanford-Absolventinnen. Das war eine sehr berühmte Rede, die noch heute viel auf YouTube angeschaut wird. Und er hatte eigentlich simpel wie das Design von Apple seine drei Kern-Learnings sozusagen weitergegeben. Was wären denn bisher deine?
Ja, ich habe tatsächlich euch schon mir angehört, deswegen wir sind vorbereitet.
das ist
ja,
gut.
Stay hungry, stay foolish. Ja, ist natürlich berühmt. Ich würde auch, ja, drei Punkte habe ich mir auch überlegt. Vielleicht so angefangen, man zweifelt ja oft vor der Entscheidung, soll man das machen, soll man das nicht machen, wenn man ungefähr so, okay, vielleicht, ja, könnte, ich sehe zwar Risiken, es ist dann viel Arbeit, aber es hat sehr auch Vorteile. Beim Zweifel, ich sage immer, machen, ja, einfach probieren, weil ich habe viel mit der Industrie gearbeitet, viel mit großen Unternehmen gearbeitet. Die sind eher davon geprägt, nicht zu machen, Entscheidungen weiter zu an jemanden anderen abzugeben, zu delegieren, zu warten, zu schauen, was die anderen Gremien sagen. Große DAX-Konzerne waren so Kunden von mir. Diese Kultur, was ich leider oft finde in der Industrie, ist auch, glaube ich, so ein bisschen Grund dafür, dass wir nicht so schnell vorwärts kommen, vielleicht auch in der Industrie. Und was ich bei den anderen Kunden, bei den mittelständischen, familiengeführten Unternehmen erlebe, die, da sprechen wir auch oft, wir als Berater dann mit den Gesellschaftern, mit den Familien, mit deren vielleicht dritte, vierte, fünfte Generation, da ist es wirklich so schön zu sehen, dass die jetzt die einfach sagen, okay, dann machen wir das. Dann gucken die sich irgendwie in die Augen, dann beraten die sich, dann kommen die auf dich dann eine Woche später und sagen, okay, jetzt machen wir das. Und das ist, was ich so als erster Punkt vielleicht empfehlen würde, tatsächlich machen. Zweiter Punkt habe ich auch irgendwie gelernt von Dakota Tribe, ist auch wahrscheinlich bekannt. When you're riding a dead horse, the best strategy is to get off. Also wenn du auf dem toten Pferd reitest, dann am besten solltest du absteigen oder Pferd wechseln. Bedeutet, dass man, wenn du merkst, dass du irgendwas machst, was eigentlich nicht funktioniert oder was immer wieder, ja, der Einstein sagt auch, glaube ich, dass diejenigen, die größten Dummköpfe sind, die das Gleiche tun und andere Ergebnisse davon erwarten. Also wenn man merkt, dass man doch in ein Dead End geht und es irgendwie nicht funktioniert, vor allem wenn man in dieser frühen Phase sich vorfindet, dann muss man Sachen ändern. Dann muss man wieder entscheiden, muss man wieder etwas machen und sagen, okay, dann sind vielleicht die, oder ist jetzt Online-Shop, jetzt in unserem Fall, nicht so die Wahrheit gewesen. Jetzt müssen wir tatsächlich stärker, vielleicht wollen wir schon nicht sein lassen, aber stärker in Offline-Richtung zu denken und dann in die richtigen Gespräche aufzunehmen, was wir am Anfang gar nicht wollten. Aber dann müssen wir was verändern, wenn wir merken, dass es in die Richtung geht. Und in vielen Sachen sehe ich, ja, mit vielen, darum auch als Berater, ich habe viele Kunden schon wirklich, sehr viele Betriebe gesehen, dass es ist normal, dass die Leute eine Änderung nicht wollen. Das ist bei uns irgendwo in unseren Genen, fühlen uns unwohl, unsicher. Und es gibt sogar eine ganze Disziplin, Change Management, was ja in Management auch zu Management-Theorie auch gehört. Und dem muss man sich stellen und auf diesen Schmerz sozusagen muss man auch aktiv ran und tatsächlich verändern. Wenn man merkt, dass man ja auf dem, wie gesagt, toten Pferd reitet. Und die dritte, das ist tatsächlich so ein bisschen wenig, weiß nicht, ob es motivierend oder nicht ist, aber man sagt ja, die Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben. The history is written by victors. Man liest sehr viele so schöne Geschichten bei LinkedIn, wer so I'm honored to achieve something und alles so toll. Man liest natürlich aber nicht viel von wie schwierig das ist, ja, wie viel Arbeit das ist, wie viele Fehler dahinter stehen. Und man liest gar nicht über die Anfänge, die nicht geklappt haben, die gescheitert sind. Und von dem muss man auch lernen. Was ich von einer, wir hatten in diesem Impact Factory Kurs eine Bankerin aus einer NRW-Bank, die hat gesagt, ich bewundere immer die Unternehmer. Das sind für mich so außergewöhnliche Tiere, die machen Fehler, die fallen runter, die sind auf dem Boden zerstört. Dann stehen die in 5 Minuten auf, schütteln sich irgendwie wach zurecht und gehen weiter. Und das einmal nach dem anderen, nach dem dritten, nach dem vierten und so weiter. Und diese Fähigkeit, das ist ja Unternehmer zu sein in irgendeiner Art und Weise. Also nicht aufzuhören, nicht aufzugeben und irgendwann doch nicht zu stur bleiben, vielleicht in die Richtung etwas ändern. Aber ja, zu schauen, dass es schon mit viel Arbeit verbunden ist und das auch realistisch für sich abschätzen.
Das ist schön.
Sehr schön.
Drei tolle Punkte. Also
der dritte der erste, war super.
Ja, der dritte war klasse. Ne? Der erste Punkt war einfach machen und ausprobieren. Also den Mut haben, es zu machen, habe ich so mitgenommen. Und bei dem zweiten ging es darum, eben auch den Mut haben, Dinge zu verändern, wenn sie sich als nicht sinnvoll herausstellen. Also nicht 5-mal den gleichen Fehler machen. Und das dritte war, gar nicht mal aus Fehlern lernen, sondern die Resilienz, also immer wieder aufzustehen, so oft hinzufallen. Also deine Kinder sind 3 und 5, sagtest du, und als sie laufen gelernt haben, sind die ziemlich oft hingefallen. Und wenn die Erwachsenenallüren gehabt hätten, dann hätten sie vielleicht nach dem dritten oder vierten Mal gesagt, das bringt nichts.
Außer es sind Unternehmerkinder.
Ich komme hier nicht weiter, ich krabbel weiter durch mein Leben. Und insofern ist das vielleicht ein ganz gutes Motto, was jetzt auch in deine familiäre Situation irgendwie auch passt. Ja, vielen Dank.
Danke.
Danke euch.
Ja,
danke
euch. Voll gut.
Also, wir sind am Ende, lieber Alexander. Danke für das Gespräch. Schön, dass ihr alle da draußen wieder dabei wart bei unserem Podcast über Sozialunternehmer und Leute, die Dinge anders machen fürs Gemeinwohl, für die Ökologie, für Soziales und das Ganze mit unternehmerischem Geist, wie wir heute auch gerade wieder gesehen haben. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und wir hoffen, ihr fandet es auch so interessant wie wir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Wir freuen uns. Bleibt stabil und uns wohlgesonnen. Und bis dahin, viele Grüße. Tschüss.
Danke.
Danke, Alexander. Dankeschön.
Tschüss.
Danke euch. Tschüss.
Danke, Alexander. Danke.